Wir sind heute im Neuen Testament mit dem Predigttext, und zwar in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, die Verse 14 bis 18. 2. Korinther 4, 14 bis 18. Und ich lese die Luther-Übersetzung. Denn wir wissen, dass der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird uns auch auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, damit die überschwängliche Gnade durch die Danksagung vieler noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zerfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ein toller Text haben wir heute Morgen. Einen sehr ermutigenden Text, der uns sicher so richtig in der Seele auch erreichen kann. Paulus ist mittendrin, und zwar in einem Denken aus dem Alten Testament. Mit seinem Kopf und mit seinem Herz steckt er mittendrin in Psalm 116. Da ist er im Grunde genommen vertieft, da identifiziert er sich mit, das hat er in seiner Seele, als er diesen Brief schreibt, diesen zweiten Brief an die Korinther. Der Psalm 116, der ist voll mit diesem ganzen Drama von Leid, das Drama von Tod und Bedrängnis, Gefahr und dann aber auch die Botschaft von Errettung, von Hilfe, von Lobpreis. Und das hatte Paulus im Kopf, als er eben diesen Brief schreibt. Und wir springen mitten rein in dieses Denken von Paulus. Und dürfen wissen, was der Paulus aus dem Psalm 116 rausnimmt, ist glaubend reden und reden im Glauben. Ganz eine starke Aussage, ein starker Auftrag, den wir direkt am Anfang einfangen dürfen. Glaubend reden. Wenn ich rede, glaube ich beim Reden. Redend glauben. Also kein Reden im Zweifel, kein Reden der Angst, kein Reden durch Zaghaftigkeit, sondern hier redet einer, der glaubt. Hier redet von einem, der glaubt. Glaubend reden, das ist schon mal so ein ganz starker Auftakt, den wir bei Paulus hier direkt am Anfang mitkriegen, bevor wir überhaupt uns diese Textpassage anschauen. Glaube ich das, was ich rede? Rede ich das, was ich glaube? Paulus nimmt es aus dem Psalm 116 und hat ein ganz starkes Statement. Was glaubt denn der Paulus? Es gibt eine Wahrheit im Leben, die für jeden gilt. Das glaubt er und davon redet er. Und diese eine Wahrheit, die für jeden gilt, ist: Der Mensch ist endlich, und das Einzige, was wir wirklich alle erwarten dürfen, ist, dass wir sterben. Das ist eine universelle Wahrheit. Das ist etwas, damit muss jeder Mensch rechnen. Das ist ein Fakt, da kommt keiner dran vorbei. Es hat noch keiner das Leben überlebt. Wir alle werden sterben. Das ist eine absolute Wahrheit. Wir alle haben das gleiche Urteil. Das gleiche Finale, das gleiche Ende, den gleichen Weg, den gleichen Gang und deswegen auch die gleichen Ängste, die gleichen Befürchtungen, die gleiche Panik vor Verlust. All das holt uns früher oder später irgendwann mal ein, weil wir alle das gleiche Ziel, das gleiche Finale, das gleiche Ende und das gleiche Urteil in unserem Leben haben und kennen und wissen. Manchmal bewusster, manchmal unbewusster. Und deswegen sagte Paulus, weil es diese eine Wahrheit gibt, und die glaubt er und die weiß er, möchte er unbedingt auf das hinweisen, der zu diesem, zu dieser einen Wahrheit was zu sagen hat. Außer der Mensch, der völlig unerfahren darauf zuläuft und kein Experte ist, was da passiert. Und er redet von dem, der von den Toten auferwecken kann. Also ein der Experte, der sich mit dem Tod auskennt, der weiß, um was es geht bei diesem Finale, der weiß, was danach kommt, wenn wir sterben, und der tatsächlich auch der Experte darüber ist, aus dem, was für uns das Ende ist, einen Durchgang zu machen. Und wir haben es immer wieder in der Bibel, dass Gott beschrieben wird als derjenige, der in der Lage ist, aufzuerwecken. Der in der Lage ist, der Experte ist, dass der Tod eben nicht die eine Wahrheit ist, sondern dass er den Tod entmachtet hat, dass er mit dem Tod keinen Vertrag hat. Und immer wieder lesen wir, Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Wir kommen ja von Ostern her. Wir haben davon gehört, die Auferstehung von Jesus. Gott hat ihn auferweckt. Das ist ein absoluter Beweis dafür, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat für einen Menschen, sondern dass es einen gibt, der über den Tod hinaus Macht hat. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Und diese Auferstehung von Jesus, das ist nicht nur so ein Geschichtchen, das ist nicht nur irgendwie so ein moralisches Maskottchen, was wir vor uns hertragen wollen, um irgendwie sanft mit dem Sterben umzugehen, sondern das ist eine Realität. Unleugbar hat sich Gott hier offenbart. Und zwar in Zeit und Geschichte. Jesus ist auferstanden, das ist ein Fakt. Er ist nicht im Tod geblieben. An dieser Wahrheit ist nichts zu rütteln. Er hat den Tod verlassen, er ist auferstanden, leiblich auferstanden. Und deswegen die Endlichkeit, auf die wir zugehen, darf verstanden und gesehen werden von diesem Geschehen an Ostern. Meine Endlichkeit, mit der ich zurechtkommen muss, darf mit dieser Wahrheit, die ich von Ostern her kenne, betrachtet werden. Ich darf mir sagen, es gibt einen, der geht durch den Tod durch, der hat den Tod besiegt und er steht für das ewige Leben. Weil Jesus auferstanden ist. Weil Jesus lebt. Und weil ich in einer Beziehung zu diesem lebendig gewordenen Christus sein darf, weil ich ihn kenne, ist für mich das plötzlich interessant, dass es eben nicht mit dem Tod endet, sondern ich habe eine Verbindung zu dem, der durch den Tod hindurchgegangen ist und für den der Tod keine Macht hatte. Und deswegen ist es so wichtig, sich das vor Augen zu führen, ich hänge ja an dem Christus, der den Tod besiegt hat. Ich bin ja verbunden mit dem Christus, bei dem der Tod keine Macht hat. Diese eine Wahrheit, wo der Paulus sagt, sie gilt für uns alle, nämlich, dass wir aufs Sterben zugehen, diese eine Wahrheit, die muss ergänzt werden über die Wahrheit, dass es den einen gibt, den Christus, der den Tod besiegt hat und an dem wir dran sind, verbunden sind, und zwar durch unseren Glauben. Durch unser glaubendes Herz. Durch unser glaubendes Herz. Weil Jesus für uns gekommen ist. Weil Jesus für uns gestorben ist. Gilt für uns, weil wir an ihn glauben, immer das mit ihm. Ohne ihn kriegen wir nichts hin. Ohne ihn gibt es kein Leben nach dem Tod. Ohne ihn gibt es keinen Sieg, sondern nur ein mit ihm. Es gibt nur ein mit ihm, das in eine ewige Zukunft, in eine ewige Freude in eine ewige Hoffnung, in ein ewiges Leben, in ein ewiges vor Gott stehen führt. Das ist, was der Paulus sagt. Wenn Gott Jesus auferweckt hat, dann wird er auch uns auferwecken und er wird uns vor sich hinstellen. Das ist die neue Wahrheit für Menschen, die gläubig sind. Jemand, der nicht gläubig ist, der sagt alles Blödsinn. Aber Menschen, die die Bibel lesen und die an Jesus glauben, die erfahren was über diese neue Wahrheit, nämlich wir werden mit auferweckt und wir werden vor ihn hingestellt. Das ist unsere Perspektive, das ist unsere Zukunft. Das ist das Neue, darauf gehe ich zu. Nicht ist das gebrechlich, schwäche und alles hat ein Ende, sondern meine Perspektive ist, ich gehe darauf zu, vor Gott hingestellt zu werden. Dargestellt zu werden, heißt es. Ein Dabeistehender zu sein bei Gott, ein Nebendranstehender zu sein bei Gott. Man muss sich das mal vorstellen, was für eine Zukunft wir da haben. Jesus benutzt auch dieses Wort, was der Paulus hat. Der Paulus nennt es ja hier bei der Luther-Übersetzung, er wird uns vor sich hinstellen oder er wird uns vor sich stellen. Dieses Hinstellen, Darstellen, Dranstellen, Dabeistellen. Er sagt Jesus in Matthäus 26, Vers 53, als er angegriffen wird, sagt er, meint ihr nicht, dass ich meinen Vater bitten könnte und er würde mir mehr als 12 Legionen Engeln beistellen? Wir erinnern uns an die Stelle, als über seine Schwachheit geredet wird. Das wird nichts mit dir. Du kannst kein Messias sein, es wird alles nichts. Du bist kein Sieger, du bist kein Messias, du bist kein Retter. Und dann sagt Jesus, meint er nicht. Ich müsste nur meinen Vater bitten. 12 Legionen Engel würde er mir beistellen. Und Paulus sagt, wenn wir auferweckt sind, werden wir bei Gott beigestellt. In absoluter direkte Verbindung, in direkte Gemeinschaft gebracht, in direkten Kontakt mit dem lebendigen Gott. Da, wo er ist, sind wir. Was für eine Zukunft, was für eine Freude, was für eine Hoffnung, auf die wir zugehen, auf die wir zuleben, worauf wir uns einstellen dürfen, was für uns als Wahrheit gilt. Jemand, der keinen Glauben hat, das ist Unfug. Aber wir lernen von Jesus, von seinem Sterben und von seinem Auferstehen. Wir lernen von Ostern her, es gibt eine neue Wahrheit. Und diese neue Wahrheit ist, wir werden mit auferweckt und wir werden beigestellt, vorgestellt, angestellt, beigefügt zum lebendigen Gott. Ist das nicht eine Wahnsinnsaussicht, eine Wahnsinnsfreude, eine pure Begeisterung, auf die wir zugehen dürfen? Kriegen wir nicht eine Perspektive vermittelt in der Bibel, die uns beflügelt, erfrischt, erneuert? Und genau das sagt auch der Paulus in seinem nächsten Vers hier. In dieser Dynamik sind wir jetzt unterwegs, mit dieser Perspektive, die wir gekriegt haben von Ostern her. Wir haben eine Dynamik. Die Gemeinde, egal wie alt sie ist, Gemeinde hat eine Dynamik. Und ich würde mal sagen, umso älter eine Gemeinde ist, umso stärker ist die Dynamik, weil sie umso bewusster weiß, wo sie hingeht. Das ist fantastisch. Die stärksten Gläubigen sind die älteren Gläubigen, weil sie sich vorbereitet haben, sie bewusst gemacht haben, dass sie vor Gott gestellt sind. Dass das die Aussicht ist. Die jungen Leute sind oft noch beschäftigt und mit ihrem eigenen Leben, aber wenn es mal auf die Zielgerade zugeht, dann weiß man, hey, wohin gehe ich eigentlich? Ich werde auferweckt, um vor Gott zu stehen. Das ist meine Perspektive. Darauf bereite ich mich vor. Alles andere als Hund, weg damit. Weg damit. Ich will zum lebendigen Gott. Und Gemeinde lebt davon, aus dieser Dynamik heraus zu leben. Es gibt nur eine einzige Dynamik für Gemeinde. Und diese Dynamik heißt Gnade und Dankbarkeit. Gnade ist das, was der Auferstandene in die Gemeinde hineingießt. Er hat Gnade für unser Leben. Er hat Gnade für unser Versagen, er hat Gnade für unsere Schuld, er hat Gnade für unser Zu-Kurz-Kommen, er hat Gnade für unsere Gebrechlichkeit, er hat Gnade für unsere bösen Gedanken, er hat Gnade über unsere arme Seele. Und das zu erfahren, macht uns unendlich dankbar. Das ist die einzige Dynamik, die irgendeine Relevanz hat für eine Gemeinde. Dass Gemeinde weiß, wir sind begnadigt vor dem lebendigen Gott, der uns vor sich hinstellen will, der uns in seinen heiligen, in allerheiligsten Bereich, in die Ewigkeit aufnimmt. Er hat Gnade für mich, er sieht mich und er begnadigt mich in dem Namen Jesus Christus. Und das muss in mir eine große Dankbarkeit immer wieder anstupsen, immer wieder auslösen. Immer wieder neu mich tief in meiner Seele erreichen. Ich bin begnadigt. Er hat mir vergeben. Wir werden immer diesen Moment haben. Immer diesen kleinen Gedanken haben. Reicht nach dem Tod? Und da gibt es diesen einen Namen, der mir Gnade gibt, und das ist der Name Jesus Christus. Das ist der Tod für Gemeinde. Gemeinde lebt, dass Gnade investiert ist von Gekreuzigten. Und diese Gnade in mir eine tiefe, tiefe Dankbarkeit auslöst. Und geht nicht um Struktur, geht nicht um Evangelisation. All das ist nur Beiwerk. Irgendwie auch mal wichtig, vor allem wenn man sich finanzieren muss als Gemeinde. Ne? Alles Beiwerk. Der Inhalt, der Content von Gemeinde ist, dass die das zusammenkommen, die zur Braut Christi gehören, dass die wissen, ich habe Gnade. Weil ich tief verbunden bin mit dem ersten Auferstandenen, mit dem Christus, der lebendig gemacht wurde und an dessen Seite ich bin und mit dem ich in Beziehung bin und der mich mit hineinnimmt in diese Ewigkeit. Ich kann doch da nicht alleine reinspazieren. Was soll ich denn mitbringen, um vor Gott zu stehen? Ich brauche diesen Namen. Ich brauche diesen Namen Jesus Christus, der mich mitnimmt, der mich rauszieht, der mich begnadigt hat, um vor dem lebendigen Gott zu stehen. Jedes Blicken und Schauen aufeinander, jedes Hingucken auf Situationen und Umstände irritiert uns, macht uns müde. Ja, und wir haben uns Augen überall. Das ist nun mal menschlich. Und wir gucken auf das, was Not macht. Aber diese Dankbarkeit, von der Paulus spricht, die entsteht im Inneren unseres Seins, im inneren Menschen. Und damit ist nicht allein unser Intellekt gemeint oder eine gute seelische Verfassung, sondern das ist dieses Körnchen Glaube, was in uns hineingesät worden ist. Das meint Paulus, wenn er vom inneren Menschen redet, der erneuert wird von Tag zu Tag. Das ist nicht meine gute Haltung oder mein positives Denken, sondern das ist der Glaube, der in mich hineingesät worden ist. Weil nur der stellt mich vor den Thron Gottes. Das ist die Frage, die Jesus immer hat, glaubst du? Glaubst du an mich? Wenn Jesus wiederkommt, wird er diese Frage haben, ist irgendjemand da, der mich kennt, der an mich glaubt, der alles auf die Seite legt, um mir nachzufolgen? Werde ich Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Jede Jesus-Begegnung ist eine Glaubensbegegnung. Hat Glaube in mir überhaupt ein Plätzchen? Weil nur der Glaube wird erneuert. Nur der Glaube wird nicht müde. Nur der Glaube hat die Erfrischung für mein Leben, egal wie lange ich unterwegs bin im Glauben, im Alltag, im Leben. Gemeinde lebt von dieser Dynamik. Wir sind begnadet und das macht uns dankbar. Und Paulus stellt in dieser kurzen Passage noch eine Sache gegeneinander und voreinander. Es geht um die Gewichtung. Die Gewichtung von dem, was wir in unserem Leben alles erleiden, alles durchmachen, wie es unserer Seele geht im Leben, wie es dem Glauben gegenübersteht, welches Gewicht hat was. Die Frage, wie befasse ich mich mit meiner Zukunft? Worauf meine ich, gehe ich als nächstes zu? Paulus sagt, wir gehen immer auf Herrlichkeit zu. Wir gehen immer auf die Begegnung, auf das Dargestelltwerden vor Gottes Angesicht zu. Das ist unsere Perspektive. Nicht vorher. Nicht mit kurzen Zielen zurechtkommen wollen. Nee, lasst uns dieses Ziel haben, diese Herrlichkeit vor Gottes Angesicht stehen zu dürfen. Das ist unsere Lebensaussicht. Das ist das, was wir wollen. Das ist da, wo unsere Energie hinfließt. Und wenn jemand weiß, wie das Leben funktioniert und wenn jemand weiß, wie es leicht fällt, sich aufs Leben zu richten und sich vom Leben belasten zu lassen, dann war das ganz sicher der Paulus. Der hat so einige Streifen durchgemacht. Mit den Menschen, mit den Gemeinden, mit der Politik, mit Krankheiten. Also Paulus hat so manches durchgemacht. Und manchmal nervt es ja schon fast, wenn man in der Bibel lesen muss, was er schon wieder alles erlitten hat. Also Paulus wusste einiges zu berichten, was es bedeutet, im Leben zu leiden. Und jetzt ist die Frage, in welchen Bezug setzt er sein leidvolles Leben? In welchen Bezug setzt er die Anfechtungen, die er erdulden muss, die Krankheiten, die er durchleiden musste, diesen Stachel, den er nicht losgeworden ist, trotz vielem Gebet? In welches Verhältnis setzt er das? Mit was gewichtet er sein Leid? Und das ist so eine Kernfrage, die eben auch mit dem Glauben zu tun hat. Das Leidensgewicht setzt Paulus in Beziehung zu dem Gewicht, das er einmal haben wird, wenn er vor Gott dargestellt wird. Er wird verfolgt. Er wird gequält, er ist im Gefängnis. Und er nimmt diesen Schmerz und dieses Leid, das für ihn ein großes Gewicht hat. Und er nimmt es als Glaubender, als einer, der vom Glauben redet und der redend glaubt, er nimmt dieses Schwergewicht und setzt es ins Verhältnis zu dem Gewicht, das ihn erwartet, wenn er einmal vor der Herrlichkeit Gottes stehen wird. Und er sagt, wisst ihr was, ihr lieben Korinther? Gefängnis, Schmerzen, Leiden, verachtet sein, üble Nachrede, Verleumdung, all das muggelt sich gegen das, was im Himmel auf mich wartet, wenn ich vor Gott dargestellt bin. So irre kann nur einer reden, der glaubt. Wo wir doch zerbrechen am Leid des Lebens. Deswegen, wo ist mein Glaube, der so klein ist wie so ein Senfkörnchen, der Glaube, der erneuert wird, ermutigt wird, getragen wird, der mir die Perspektive hält, es geht weiter über den Tod hinaus hin, dargestellt zu werden vor dem lebendigen Gott für alle Ewigkeit im Namen Jesu Christi. Jesus versucht auch einen Vergleich herzubringen von den Gewichtigkeiten. Eine Frau, so sagt er es ja in Johannes 16, Vers 21, wenn eine Frau in den Geburtswehen ist, großer Schmerz. Aber sobald sie das Kind im Arm hat, ist jeder Schmerz vergessen. Wird nicht immer so sein, aber er flößt einmal an. Oder in der Offenbarung 21. Alle Schmerzen, alle Tränen in der Gegenwart von Gottes Herrlichkeit ist alles abgewischt. Unser großer Schmerzpunkt im Leben der so ein Gewicht manchmal hat. Mit welchem Gegengewicht gleichen wir den aus? Vielleicht, dass wir sagen, ja, mein Nachbar, der hat nicht so ein großes Leid wie ich. Ja, da habe ich einen Vergleich dann gezogen. Ja. Oder ich bin die einzige Person in der Gemeinde, die so gebeutelt wird. Da habe ich auch wieder einen Vergleich gezogen. Oder in unserer Generation, da hat man ja so gelitten. Da habe ich auch wieder einen Vergleich gezogen. Aber niemals den Vergleich mit der Herrlichkeit, die ich habe, wenn ich vor Gott stehen werde. Und das Gewicht dieser Glaubensaussage, das ist mit nichts, was mir im Leben passiert, in irgendeiner Art und Weise vergleichbar. Ich finde das eine starke Ermutigung, die der Paulus hier gibt. Ja, wir sind mit Lasten, die viel Gewicht haben im Leben, belegt. Aber angenommen, ich vergleiche meine Last mit dem, was auf mich wartet, durch den auferstandenen Christus, der mich vor Gott hinstellt, in alle Ewigkeit, weil er mich liebt und aus Gnaden zu sich gezogen hat. Hat das eine Kraft? Hat das einen Einfluss auf mein jetziges, heutiges Leben hier? Oder ist das nur eine Vertröstung aufs Jenseits? Steht und fällt allein mit dieser einen Glaubensfrage: Ist Ostern real passiert oder nicht? War das eine intellektuelle Auferstehung von diesem Jesus Christus? Oder hat Jesus den Tod wirklich verlassen? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann gilt eine ewige Kraft für mich in meinem Leben. Weil dann werde ich als Jesus-Nachfolger, ich als Jesus-Liebhaber, ich als in der Jesus-Beziehung Lebender, werde mit ihm auferweckt werden. Weil ohne ihn will ich nicht sein. Und er nicht ohne mich. Darin liegt die Kraft für mein Heute. Darin liegt die Kraft für meinen Alltag. Darin liegt die Kraft für meinen Glauben. Darin liegt die Kraft für meine Leiden. Das ist meine Perspektive für meine Zukunft. Diese eine Wahrheit, Paulus weiß es. Es gibt nur eine Wahrheit für alle Menschen, wir alle sterben. Aber das Evangelium hat eine neue Wahrheit. Es gibt ein ewiges Leben für Menschen, die an Jesus Christus glauben. Amen. Ich möchte gerne noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du auferstanden bist. Danke, dass wir mit dir leben. Danke, dass wir an dich glauben dürfen und dass du diesen Glauben immer wieder durch deinen Heiligen Geist in unserem Leben erneuerst. Und wenn wir Mühe haben, Jesus gerade an dir festzuhalten, weil wir mit unserem Blick auf unsere Leiden einfach gezogen werden, dann hab du Gnade mit uns. Mach uns deine Gnade nochmal groß, dass wir Angenommene bei dir sind und erfüll unser Leben mit Dankbarkeit. Lass uns immer wieder danach fragen, dass wir dankbar sein dürfen, weil du als der Lebendige in unserem Leben vorhanden bist. Segne uns, Jesus. Sei du unsere Perspektive für Zeit und Ewigkeit. Darum bitte ich dich. Amen.